Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da fragen wir zunächst nach, was aus der Vision vom Windschiff des Norwegers Terje Lade geworden ist.
Das Einzigartige am Windschiff ist die Form seines Rumpfes, sowohl über als auch unter Wasser. Ein Schiff mit einem Rumpf, der wie ein symmetrisches Tragflächenprofil geformt ist, wird bei wahrem Wind, aber auch bei Fahrtwind Auftrieb bekommen und in Fahrtrichtung gezogen werden.
Und wir sprechen anschließend mit Angelika Hilbeck von der ETH Zürich über eine Studie zur Risikoabschätzung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU und blicken schließlich auf die gestern gestartete Messkampagne Eureka in der Karibik. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Die Idee klingt auf den ersten Blick verrückt. Der Norweger Terje Lade will ein Handelsschiff bauen, bei dem der komplette Rumpf als Segel genutzt wird. Vor 5 Jahren haben wir über das sogenannte Windschiff berichtet, das, so hieß es damals, 2019 erstmals vom Stapel laufen soll. Doch der norwegische Unternehmer hängt mit dem Zeitplan deutlich hinterher, wie Thomas Schröder erfahren hat.
Through an innovative concept, Windship meets tomorrow's demands for fuel economy and emission control.
Ein futuristisches weißes Schiff gleitet mühelos durchs Wasser. Es ist schlank, hat einen sehr hohen Rumpf, der vorn und hinten spitz zuläuft und obendrauf einen modernen breiten Überbau. Wenn man flüchtig schaut, könnte man meinen, ein Bügeleisen fährt übers Meer. Tatsächlich aber zeigt der Imagefilm die Erfindung von Terje Lade. Das Windschiff, das mit seinem Rumpf segeln kann und mithilfe eines Flüssiggasantriebs auf konstanter Geschwindigkeit gehalten wird. 200 Meter ist es lang und kann 6600 Autos transportieren. Die Idee für diesen Autotransporter ließ der Norweger sich bereits 2012 patentieren. Seitdem ist einiges passiert.
Wir haben das Design seitdem verbessert und jetzt eine optimale Lösung gefunden, die wir gerade testen und validieren. Das Konzept besteht aus 3 Schlüsselkomponenten. Dem Rumpf, der so geformt ist, dass er eine Kraft in Fahrtrichtung erzeugen kann. Dem Tempomat, der eine konstante Geschwindigkeit des Schiffes gewährleistet, auch wenn die Windverhältnisse sich ändern. Und dem Wetter-Routing-Modul, entwickelt von einem Fraunhofer-Institut in Deutschland, das beispielsweise den besten Weg über den Atlantik findet.
Auch diese Software, die das Schiff bei jedem Wind und Wetter möglichst schnell und energieeffizient über das Meer bringen soll, ist verfeinert worden. Sie wurde am Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen in Hamburg entwickelt. Unter anderem von Tina Schadweiler.
Wir haben ein kleines User-Interface erstellt, vor allem für Herrn Lade, mit dem man dann auch selbst Routenberechnungen machen kann. Das sieht so aus, man gibt den Starthafen ein, zum Beispiel Seebrügge in Belgien, und gibt dann den Zielhafen ein, zum Beispiel Veracruz in Mexiko, kann dann eingeben, möchte ich anhand der Geschwindigkeit optimieren, ja, ich klicke auf Ausführen und er berechnet uns die Route, gibt die Reisezeit aus und gibt die Brennstoffverbräuche aus.
Hat man es nicht so eilig, kann man sich auch die effizienteste Route ausrechnen lassen und so Treibstoff sparen. Ohnehin verbraucht das Windschiff bei einer gewöhnlichen Fahrt über den Atlantik 60% weniger Treibstoff und erzeugt 80% weniger Emissionen als ein konventionelles Schiff gleicher Größe, sagen die Berechnungen. Allerdings basieren die noch auf Computersimulationen mit dem alten Schiffsdesign. Wie das neue abschneidet, wird in Hamburg gerade noch analysiert. Auch diesmal wieder nicht auf dem Meer, sondern im Computer.
Heutzutage wird alles digital gemacht. Das heißt, das Schiff wird digital gebaut und es wird auch digital getestet. Die Belastung, das Gewicht und das Volumen, aus dem wiederum der Schiffswiderstand abgeleitet werden kann. Und daraus lassen sich dann auch der Treibstoffverbrauch und die Emissionen berechnen. Demnach stößt ein Referenzschiff mit gleicher Frachtkapazität pro Jahr 16.000 Tonnen mehr CO2 aus als das Windschiff. Das entspricht etwa der Menge, die ein Auto mit durchschnittlicher Jahreskilometerleistung in 10.800 Jahren ausstoßen würde.
Wenn man das hört, könnte man meinen, die Räder müssten Terje Lade die Türe einrennen, gerade in Zeiten von verschärften Emissionsgrenzwerten und Klimadiskussionen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Zwar hat das Schiff gerade den German Design Award gewonnen und bekam in der Vergangenheit auch medial recht viel Aufmerksamkeit, In der Schiffsbranche selbst will die Idee aber bisher nicht so recht zünden. Eine kroatische Werft, die das Schiff bauen wollte und bereits ein Letter of Intent unterschrieben hatte, geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und so stand der norwegische Tüftler mit seinem Konzept bald wieder allein da. Den Ingenieur Nils Hagemeister vom Hamburger Fraunhofer Institut, der die Software für das Windschiff mitentwickelt hat, wundert das nicht.
Schifffahrt ist traditionell relativ konservativ, lässt sich also nicht so gern auf neue Sachen ein, die noch niemand ausprobiert hat. Aber in diesem Fall würde ich sagen, wenn Herr Lade das schafft, ein Schiff sozusagen in Fahrt zu bringen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein Erfolg wird.
Und genau daran arbeitet Terje Lade gerade.
Räder sind sehr konservativ. Man muss ihnen also irgendwie den Weg zeigen, den sie einschlagen sollten. Wir haben daher eine Schiffsbeteiligungsgesellschaft mit dem Namen Windship AS gegründet und eine Vereinbarung mit ihr geschlossen, die ihr das Recht gibt, das erste Schiff zu bauen. Und jetzt suchen wir natürlich Investoren, die in dieses Unternehmen investieren. Wir hoffen, im nächsten Jahr einen neuen Bauvertrag mit einer Werft unterzeichnen zu können. Das ist unser Ziel. Dann könnte das erste Schiff 2022 oder 2023 lossegeln.
Tolle Idee. Was wurde daraus? Warum das Windschiff des Norwegers Terje Lade noch nicht auf dem Meer unterwegs ist? Ein Beitrag von Thomas Schröder. Unter dem Titel REGIS, Risikoabschätzung von gentechnisch veränderten Organismen in der EU, untersuchte eine Studie die Zulassung von Gentechnikpflanzen im Zeitraum 2016-2019. Die Ergebnisse zeigen, so die Autoren, dass die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassungsprüfung von gentechnisch veränderten Pflanzen nicht erfüllt. Beteiligt an der Studie war Dr. Angelika Hilbeck vom Institut für Integrative Biologie an der ETH in Zürich. Seit Jahren gibt es ja Kontroversen darüber, ob die Arbeit der EFSA ausreichend ist für die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen. Und ich habe Angelika Hilbeck telefonisch gefragt, warum die Standards der EFSA bei der Risikoabschätzung ungenügend sind.
Diese Diskussion gibt es in der Tat seit vielen Jahren, also seitdem ich dabei bin, das sind schon eher Jahrzehnte. Und sie drehen sich im Wesentlichen immer wieder um bestimmte Punkte der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen. Und die verläuft in der Regel von der EFSA aus unserer Perspektive einseitig und ist sehr industriefreundlich. Also sie hat immer im Ziel, Anbau oder Zulassung zu ermöglichen. Und das geht unserer Meinung nach zu Lasten der Pflicht, die sie auch hat, den Schutz der Umwelt und der Menschen, die in unseren Augen nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Der Abschlussbericht dieses Projektes bescheinigt ja der EFSA, nicht alle relevanten Risiken werden geprüft, sondern vor allem nur diejenigen, die sich mit möglichst einfachen Mitteln untersuchen lassen. Das heißt also, sie greifen doch schon direkt die Arbeitsweise der EFSA an.
Ja. Das tun wir auch schon seit sehr langem. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir sie dafür kritisieren und ihre Praxis anklagen und anprangern, weil die Probleme, die wir erkannt haben und die wir sehen, nicht rigoros angegangen werden. Weil dies natürlich dann im Umkehrschluss dazu führen würde, dass die Antragsteller deutlich, ich würde nicht mal sagen, umfassendere Tests und Experimente machen müssten, aber sie müssten sie anders machen. Und schon das alleine, da herrscht halt auf der Antragstellerseite natürlich eine Verweigerungshaltung. Und wir klagen an, dass die EFSA ihr Ohr eher denen leiht, als dem Vorsorgeprinzip, das wir eigentlich für das höchste Gut halten.
Können Sie mal ein Beispiel geben für diese unzureichende Tiefe bei der Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen, wo Sie sagen, da ist die EFSA zu oberflächlich und industriefreundlich?
Da kann ich Ihnen mehr wie eins geben. Also ich würde Ihnen gerne zwei geben, wenn ich darf. Und zwar, das betrifft die beiden gängigen Anwendungen der gentechnisch veränderten Pflanzen, die wir im Moment auf dem Markt haben. Das sind ja einmal die Pflanzen, die resistent gemacht wurden gegen Totalherbizide und zum anderen Pflanzen, die ein bakterielles Insektizid selber produzieren. In der ersten Kategorie, was wir seit Jahrzehnten anklagen und jetzt auch die Auswirkungen davon sehen, ist, dass zum Beispiel bei herbizidresistenten Pflanzen die Anwendung und die Konsequenzen, die sich aus der Anwendung des Totalherbizids ergeben, ausgeschlossen werden von der Risikoanalyse der gentechnisch veränderten Pflanzen. Wir haben es hier also mit einer, was wir eine reduktionistische Art und Weise nennen, wie diese Risikoabschätzung gemacht wird. Da wird dann für die Risikoabschätzung nur die gentechnisch veränderte Pflanze selbst angeschaut, die an sich ein neues Enzym produziert, aber das Risiko entsteht aus dem Gesamtpaket gentechnisch veränderte Pflanze und einseitige, übermäßige und eskalierende Anwendung des entsprechenden Totalherbizids. Und diese Herbizide werden ja appliziert auf die Pflanze und die Pflanze nimmt diese Substanzen auf und hat sie jetzt in immer höherem Maße in ihren Ernteprodukten. Und da sehen wir einfach eine Zunahme der Konzentration der Rückstände, die eben nicht entsprechend in der Pestizidregulierung abgeklärt werden. Also diesen Reduktionismus, diese Teilung dessen, dass man nur eine Pflanze anschaut, aber nicht das Herbizid dazu und in der Herbizidzulassung nur eine idealisierte Anwendung von Herbiziden sieht, klafft eine Riesenlücke, die man einfach schließen muss, wenn einem wirklich ein Schutz von Tieren, die ja in der Regel diese Futtermittel fressen, oder auch Menschen, die das über die Nahrungskette auch zu sich nehmen. Und die EFSA legt dies nach wie vor eher im Sinne der Antragsteller aus oder versteckt sich auch hinter diesen Gesetzesbestimmungen, sagt, wir dürfen das gar nicht anschauen.
Aber wenn ich die Risikobewertung sozusagen sehr eng fasse von Seiten der EFSA, dann ermöglicht das ja andererseits auch möglicherweise präzisere Antworten, als wenn man nicht so weit greife. Also das hat doch Vorteile, wenn ich so ganz konkret die Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen in bestimmten Gebieten untersuche oder aus Ihrer Sicht doch nicht.
Natürlich, das ist sehr praktisch, deshalb macht man es ja auch. Sie können dann das Gesamtrisiko in lauter kleine Einzelteile zerlegen. Sie schauen sich dann die Einzelaspekte entkontextualisiert an, also nicht im Kontext, in dem sie in der realen Welt vorkommen, sondern für sich selber und gehen dann davon aus, dass sie am Ende das Gesamtrisiko sich aus der Summe der Teile ergibt. Dem ist aber nicht so. Das kann man so machen, da kann man auch präzise Antworten kriegen, nur die bilden dann nicht die Realität entsprechend ab. Und darum geht es uns. Also beispielsweise werden in Rückstandsbemessungen, was in Pflanzen, herbizidresistenten Pflanzen vielleicht übrig bleibt als Rückstand, werden Feldversuche gemacht. Und diese Feldversuche werden aber mit einer Aufwandmenge an Herbiziden gemacht, die vollkommen unrealistisch ist. Wir wissen, dass die Aufwandmengen in der realen Welt ein Mehrfaches von dem sind. Und dadurch sind natürlich dann auch die Residuen, in denen die Rückstände in den Pflanzen ein Mehrfaches. Dennoch wird abgeprüft für die Zulassungsverfahren eine Aufwandmenge, die einfach nicht mehr den Realitäten entspricht.
Welche Veränderungen aus Ihrer Sicht sind denn erforderlich bei der Risikoprüfung von gentechnisch veränderten Pflanzen durch die EFSA? Wo sehen Sie da Ansatzpunkte? Nur die Frage, dass sie zu industriefreundlich ist?
Naja, am Ende ist das eben so. Die Auslegung läuft eher Anwender- und Antragstellerfreundlich. Wo angesetzt werden müsste, ist, dass man das Ding viel mehr aus der Perspektive einer Vorsorge her betrachtet, mit dem Schutzgedanken im Kopf und nicht mit der Ermöglichung und dem Zulassungsfreundlichkeit im Kopf. Und wenn Sie die Vorsorge im Kopf haben und sich sagen, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass wir vielleicht eine zu hohe Rückstandsmenge für unbedenklich erklären, als sie es tatsächlich ist, dann stellen Sie andere Fragen und dann schauen Sie die Dinge auch eher mit anderen Perspektiven an, also beispielsweise in ihrer Kombination. Das wäre ja der nächste Punkt, den wir beklagen, ist, dass diese Pflanzen heute ja längst nicht mehr nur als Einzelgenpflanzen vorkommen, sondern dass diese unterschiedlichen gentechnisch eingeführten Eigenschaften kombiniert sind. Das heißt, sie haben heute Pflanzen, die produzieren mehrere bakterielle Insektengifte und sie sind resistent gegen ein, zwei oder drei Totalherbizide. Das heißt, sie haben dort ein Rückstandspotpourri in den geernteten Produkten und die müssten eigentlich in ihrer Kombination abgeprüft werden, werden sie aber nicht. Sie werden immer noch maximal, wenn überhaupt, einer Einzelsubstanzprüfung unterzogen.
Soweit Dr. Angelika Hilbeck von der ETH Zürich zu den Ergebnissen einer Studie zur Risikoabschätzung von gentechnisch veränderten Organismen in der EU und in der Schweiz. In der Karibik hat die internationale Messkampagne Eureka begonnen. Knapp 6 Wochen findet eine große Feldstudie auf und vor der Karibikinsel Barbados statt. Die Wissenschaftler wollen dabei herausfinden, welche Rolle Wolken und Strömungen für den Klimawandel spielen. Details zum Start der Kampagne jetzt von Volker Mrazek.
Wo andere ihren Strandurlaub verbringen, ist für die Forscher in den kommenden Wochen Akkordarbeit angesagt. Vor Barbados, der östlichsten aller Karibikinseln, stecken sie ihre Köpfe in die Wolken. Was bei Eureka nicht alles zum Einsatz kommt. 5 Forschungsflugzeuge und 4 Forschungsschiffe. Autonome Über- und Unterwasserfahrzeuge, Drachen, Fallsonden, Meeresbojen und ein Wolkenobservatorium samt Regenradar. Das alles, um Antworten auf eine entscheidende Frage zu finden. Sie beschäftigt Klimaforscher und Forscherinnen wie die französische Physikerin Sandrine Bonny schon lange.
Wir wissen nicht, wie sich Wolken in den unteren Kilometern der Atmosphäre durch den Klimawandel verändern. In Modellen, die eine schwächere Erwärmung der Erde vorhersagen, ändert sich die Bewölkung kaum. In Modellen mit einer starken Erwärmung nehmen die bodennahen Wolken dagegen ab. Weil sie dann auch nicht mehr so viel Sonnenlicht reflektieren, erwärmt sich die Atmosphäre zusätzlich.
Eureka ist ein deutsch-französisches Projekt in Kooperation mit dem Karibischen Institut für Meteorologie und Hydrologie. Nach und nach haben sich weitere Länder angeschlossen, wie Großbritannien und die USA. Inzwischen beteiligen sich Forscher aus 11 Nationen. Gemeinsam mit Björn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg leitet Sandrine Bonny die Messkampagne. Barbados sei ideal dafür, sagt sie.
Vor allem eine Sorte tiefer Wolken ist für die Unsicherheit in den Klimaprognosen verantwortlich. Flache Haufen- oder Schönwetterwolken. Man trifft sie insbesondere in den Passatwindregionen der tropischen Ozeane an. Genau dort liegt auch Barbados. Deshalb ist es ein prima Ort, um diese Wolken zu untersuchen.
Das Untersuchungsgebiet im Osten von Barbados ist fast so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, knapp 100.000 Quadratkilometer. Die Forscher haben ihm einen eigenen Namen gegeben, wie Björn Stevens sagt, Passatwindallee.
Der Passatwind kommt von dort. Wir haben ausgerechnet, dass die Luft rund 40 Stunden braucht, um unser Untersuchungsgebiet von Osten nach Westen zu durchqueren. Wenn man entlang dieser Zugbahn misst, kann man verfolgen, wie aus feuchter, warmer Luft, die vom Meer aufsteigt, Wolken entstehen und sich entwickeln.
Deutschland stellt die beiden Forschungsschiffe Meteor und Maria S. Merian sowie den Höhenflieger Halo. Er wird 9 Kilometer über dem Meer seine Kreise ziehen und dabei regelmäßig Messsonden abwerfen, die dann zu Bodensegeln durch die Wolkendecke fallen und dabei wichtige Daten sammeln. Als Ankerpunkte der Kampagne bezeichnet Stevens eine fest installierte Messboje weit draußen im Ozean und das Wolkenobservatorium auf Barbados. Die Hamburger Max-Planck-Forscher haben die Station schon vor Jahren eingerichtet, auf einem Hochplateau.
Die Schiffe sind einige 100 Kilometer draußen auf See und sie messen bis in 1000 Meter Tiefe. Der Aktionsraum der Flugzeuge erstreckt sich sogar über 1000 Kilometer. Unser Experiment hat also enorme Ausmaße.
Die Frage ist, ob Eureka auch enormen Erfolg haben wird. Noch immer ist unklar, wie empfindlich die Erdatmosphäre tatsächlich auf Treibhausgase reagiert, wie groß die sogenannte Klimasensitivität ist, ob eine Verdopplung der CO2-Konzentration zu 2, 3 oder sogar 4 Grad plus führen würde. Eureka soll hier mehr Klarheit bringen. Doch dafür müssen die neuen Wolkendaten erst in Klimamodellen verarbeitet werden. Und das dürfte noch viele Monate dauern.
Volker Mrazek über den Start der 6-wöchigen Messkampagne Eureka in der Karibik. Und weiter geht es hier mit den Meldungen und Michael Stang. Und wir beginnen mit den steigenden Infektionszahlen mit der neuartigen Lungenkrankheit in China.
Allein am heutigen Dienstag seien 77 neue Fälle gemeldet worden, teilte die Nationale Gesundheitskommission in Peking mit. Damit wurden bislang fast 300 Infektionen in der Volksrepublik bestätigt. Hunderte weitere Menschen stehen demnach unter Beobachtung. Die Zahl der Toten sei auf 6 gestiegen. Gestern hatte die chinesische Regierung erstmals auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung bestätigt. Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus wurden bisher in China, Thailand, Japan, Südkorea und Taiwan gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Notfallgremium einberufen, das morgen entscheiden soll, ob ein Public Health Emergency of International Concern, also ein Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse, ausgerufen werden soll.
Forschende formulieren Wendepunkte für einen ausreichenden Klimaschutz.
Um die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen, müssen die Gesellschaften weltweit bis spätestens 2050 ihre Treibhausgasemissionen auf Null reduziert haben. Dies könnte durch gesellschaftliche Trendwenden möglich werden, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt PNAS. Darin führen die Studienautoren 6 Bereiche wie Energie, Finanzwelt und Bildung auf, für die sie jeweils geeignete gesellschaftliche Kippmechanismen vorstellen, die die notwendigen, schnellen, dabei aber anschlussfähigen Veränderungen hin zu einer Klimastabilisierung auslösen könnten.
Tote könnten bald Samen spenden.
Im Vereinigten Königreich gibt es nicht genügend Samenspender. Um Abhilfe zu schaffen, schlagen 2 Ethiker aus Manchester und Leicester im Journal of Medical Ethics vor, dass künftig Männer auch nach ihrem Tod Samenspender sein können, sofern sie zu Lebzeiten sich dazu entschlossen haben. Eine solche postmortale Spende ist bislang im Vereinigten Königreich nicht möglich. Eine derartige Neuerung der Regelung würde vielen Paaren helfen, die aufgrund einer Unfruchtbarkeit des Mannes keine Kinder bekommen können, geben sich die Forscher überzeugt.
10 Milliarden Menschen können nachhaltig ernährt werden.
Knapp die Hälfte der derzeitigen Nahrungsmittelproduktion ist schädlich für die Erde, da sie zum Verlust biologischer Vielfalt führt, Ökosystemen zusetzt sowie die Wasserknappheit verschärft. Eine Studie unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat Lösungsvorschläge untersucht, wie auch angesichts der zunehmenden Weltbevölkerung 10 Milliarden Menschen ernährt werden können, ohne das Erdsystem zu gefährden. Im Fachblatt Nature Sustainability schlagen die Wissenschaftler eine nachhaltigere Landwirtschaft vor. Zudem müssten die Menschen weltweit ihre Ernährung umstellen.
Der Kurilen-Kamtschatka-Graben wurde überschätzt.
Denn der Graben im Pazifischen Ozean ist 9 Analysen zufolge viel flacher als bislang angenommen und gehört nicht mehr zu den Zehntausendern bzw. zu den Top 5 der tiefsten Gräben der Erde. Senckenberg-Forschende hatten während einer Expedition mit dem Forschungsschiff Sonne die Tiefe des Kurilen-Kamtschatka-Grabens untersucht. Wie sie im Fachblatt Progress in Oceanography schreiben, lag die tiefste Stelle des Grabens bei lediglich 9.604 Metern. Damit ist der Graben rund 1.000 Meter flacher als bisher angenommen.
Geoforscher entdecken ein uraltes Erdmagnetfeld.
Ein Team der Universität von Rochester in New York hat Einschlüsse in Zirkonkristallen untersucht, die in Australien entdeckt wurden. Dabei sahen die Wissenschaftler, dass die Erde schon vor 4,2 Milliarden Jahren über ein starkes Magnetfeld verfügte, heißt es im Fachblatt PNAS. Demzufolge existierte dieses Magnetfeld schon lange, bevor der innere Erdkern fest und bis zum heutig agierenden Geodynamo wurde.
Sternzeit, 21. Januar. Mikroraketen aus Deutschland. Die Europäische Weltraumorganisation ESA nutzt die Ariane, die Soyuz und die Vega-Raketen für die Starts ihrer Satelliten. In einigen Jahren könnten winzige Raketen hinzukommen. Die Fachleute sprechen von Microlaunchern. Die ESA stellt 50 Millionen Euro zur Verfügung, die Start-up-Unternehmen beantragen können, um die Zwergraketen zu entwickeln. Diese Flugkörper könnten dann Mini-Satelliten ins All tragen, die kaum so groß sind wie ein Schuhkarton. Das ESA-Programm CSTS, die englische Abkürzung für kommerzielles Weltraumtransportsystem, soll die Firmen motivieren, sich diesem Marktsegment zu widmen. 3 Start-ups in Deutschland und eines in England haben sich in Europa der Entwicklung von Microlaunchern verschrieben. Bisher starten Mini-Satelliten zumeist als Trittbrettfahrer mit großen Satelliten oder mit speziellen Missionen, die Dutzende solcher Objekte ins All tragen. Dabei müssen die Betreiber der Kleinstsatelliten mit der Bahnlage des Hauptpassagiers Vorlieb nehmen. Bei Massenstarts drohen Kollisionen oder Probleme beim Aufbau des Funkkontakts. Mit einer kleinen, flexiblen Rakete könnten solche Satelliten unabhängig starten und stets zum perfekten Zeitpunkt auf der gewünschten Bahn ausgesetzt werden. Doch ob sich das wirtschaftlich lohnt, ist noch unklar. Für den Start der Microlauncher bräuchte man keinen klassischen Weltraumbahnhof. Man könnte die Geschosse unter den Flügel eines Flugzeugs hängen, so über das offene Meer fliegen, die Mini-Rakete dort ausklinken und zünden. Vielleicht in Zukunft irgendwo über der Nordsee.
Und das war's mit Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.